Wie kann das, was wir Staat, was wir Politik nennen, den Raum maximieren, wo jede und jeder Einzelne den eigenen Weg gehen kann, den eigenen Traum leben kann? Das ist, finde ich, ein so bestechend klarer und großartiger Grundgedanke für Politik, dass er mich sehr inspiriert. Man hat sich jahrelang nicht darum gekümmert, einen der größten Verachter der Freiheit, Wladimir Putin, ernst zu nehmen in seiner Bedrohung. Also der hasst ja unsere Freiheit.
Kann es eine Welt geben, in der alle Menschen frei sind?
Ja, glaube ich, natürlich.
Vorläufige amtliche Ergebnisse. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Das klären wir auch diese Woche wieder. Hallo, hier spricht Viktoria Reichelt. Willkommen zu Absolute Mehrheit. Und wenn ihr uns gerade schon am Hören seid, dann folgt uns gerne mal direkt hier auf der Plattform, auf der ihr uns hört, und gebt uns eine Bewertung. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Heute begrüße ich in der absoluten Mehrheit Johannes Vogel von der FDP. Herzlich willkommen.
Hi, danke für die Einladung.
Wie fühlt sich das an, hier direkt absolute Mehrheit mit der FDP geholt?
Mega. Endlich.
Gut, oder?
Ja, diese Kompromisse. Endlich kann man mal. Nee, ja. Fühlt sich natürlich. Schönes Gedankenexperiment.
Ja. Johannes Vogel ist stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Und auch FDP-Fraktionsführer. Sie sind 42 Jahre alt. Sie kommen aus dem schönen Wermelskirchen in NRW. Das sage ich, ohne hier da gewesen zu sein, aber es ist irgendwie ein ganz trolliger Name.
Es ist sehr schön. Es ist so eine Kleinstadt. Viele Hügel, regnet relativ viel. So bergisches Land, da regnet es viel. Aber mega. Ich habe als Kind im Wald gespielt, auf dem Bolzplatz gekickt. So eine richtig, so eine Kleinstadt halt. So ein super, wirklich schön, aber halt auch so ein Ort, wo jede und jeder, wirklich jede und jeder, am Tag des 18. Geburtstags den Führerschein schon hat, bevor er die Ausbildung macht. Man will dann doch irgendwann mal nach Köln fahren können raus. Der Klassiker halt.
Ja, das war bei mir auch so. Ich bin aus Wolfsburg. Da hat der Führerschein natürlich nochmal eine andere Bedeutung.
Ja gut, das
ist
natürlich noch, wie soll ich sagen, konstitutiv.
Das wird einem mit der Geburt quasi schon auferlegt.
Aber alle ländlichen Kleinstädte oder Menschen, die aus ländlichen Kleinstädten kommen, wissen, glaube ich, genau, was ich meine.
Ja, voll. Ja. Da ist ein Auto auf jeden Fall wichtig. Sie sind seit 2007 Mitglied des FDP-Bundesvorstands. Sie waren auch mal Bundesvorsitzender der Julis und von 2014 bis 2022 Generalsekretär der FDP in NRW. Das war jetzt ein ganz kurzer Abriss. Sie haben einen Hund und eine Katze.
Stimmt.
Wie läuft das so?
Erstaunlich gut. Wir haben aber auch, also die Katze war schon da und dann haben wir den Hund als Welpen bekommen und haben auch sehr uns Gedanken gemacht. Am Anfang haben wir mit so Gittern, so Kleinkinder, so Laufstallgitter, so die Räume abgetrennt, dass sie sich so langsam kennenlernen dürften, und das klappt sehr gut. Also die Katze ist der Boss, weil der Hund kam ja als Welpe. Und der Hund akzeptiert das, auch wenn er jetzt 5-mal so groß wie die Katze ist. Aber immer noch kriegt die Katze zuerst das Futter und der Hund bellt die Katze herbei, damit es Futter gibt und so.
Ja.
Und die haben sich mega, die kommen gut miteinander klar.
Okay, klare Hierarchie. Jetzt haben sie auch noch ein Kind dazu bekommen.
Ja.
Wo fügt sich das ein?
Also jedenfalls nicht in der Hierarchie dahinter. Nein, wir haben eine Tochter bekommen und das ist wunderschön. Wirklich, gerade zum Jahreswechsel, um Weihnachten, also jetzt gerade 5 Monate alt. Und die drei sind super miteinander. Die Kleine nimmt jetzt die Tiere wahr und fängt an, sie so zu streicheln. Und die Tiere kuscheln sich so an sie. Und der Hund will ihr immer das Gesicht abschlecken, was wir ihr noch nicht erlauben. Aber es ist sehr süß.
Das ist mein Lieblingsgenre auf TikTok. Irgendwelche Babys, die mit irgendwelchen Haustieren interagieren.
Ja, mir wird auch krasserweise auf Insta nur noch so Content ausgespielt.
Ja.
Also der Algorithmus hat sofort verstanden, da ist jetzt irgendwie eine Familie.
Ja spannend. Ja. Und jetzt schon wieder zurück im Beruf. Wunderbar. Wir wollen natürlich über Politik sprechen und über Ihre politische Vision. Dieser Podcast ist ja gar nicht so sehr dazu da, ständige Koalitionsstreits zu besprechen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber ich sag mal, es ist nicht
Muss
unser Ziel.
Muss das sein? Nein.
Und Sie haben uns wie jeder andere Gast, jede andere Gästin auch ein Zitat mitgebracht, das Sie politisch prägt. Welches ist das?
Hannah Arendt. Der Sinn von Politik ist Freiheit. Und ich finde, Hannah Arendt hat ganz viele kluge Dinge zur Politik gesagt, auch sehr teilweise komplexe und an denen man rumkaut. Aber ihr Grundgedanke, Politik ist eben nicht für den Staat da. Politik ist nicht sowieso da und die Menschen müssen sich irgendwie einfügen, sondern der Sinn davon, dass wir politisch tätig werden, auch als Bürgerinnen und Bürger, ist, sich die Frage zu stellen, wie kann das, was wir Staat, was wir Politik nennen, den Raum maximieren, wo jede und jeder Einzelne den eigenen Weg gehen kann, den eigenen Traum leben kann. Das ist, finde ich, ein so bestechend klarer und großartiger Grundgedanke für Politik, dass er mich sehr inspiriert.
Mhm, ein sehr liberaler Gedanke.
Das stimmt.
Wann fühlen Sie sich denn,
bin ich ja auch liberaler. Genau.
Wann fühlen Sie sich denn ganz persönlich frei?
Wenn ich das Gefühl habe, sinnvoll tätig sein zu können. Und wenn ich das Gefühl habe, Pilot meines Lebens zu sein, im Großen und im Kleinen in so viel unterschiedlichen Momenten. Das kann der Morgen sein, wo man mit dem Hund rausgeht und es ist noch kühl, aber man merkt, es wird ein warmer Tag und der Wind weht leicht und es riecht so gut. Also wenn ich das Gefühl habe, auf dieser Erde glücklich sein zu dürfen und meinen Weg gehen zu können.
Hm. Ja, Johannes Vogel zeichnet auf jeden Fall schon mal schöne Bilder für den Podcast. Was glauben Sie denn, jetzt mal von sich weggenommen oder weggegangen, wie groß ist denn das Verlangen der Deutschen gerade nach Freiheit? Man spricht ja oft so von diesem Gegensatzpaar Freiheit versus Sicherheit. Wir leben irgendwie in Zeiten, die sich ganz stark verändert haben in den letzten Jahren. Wir haben wieder Kriege an Orten, an denen wir keine Kriege mehr erwartet hätten. Wir haben lange jetzt diese hohe Inflation gehabt, das Geld scheint so ein bisschen knapp zu sein. Was glauben Sie, wie verhält sich das gerade bei den Deutschen?
Ich glaube, dass Freiheit und Angst Gegensatzpaare sein können. Ich glaube, dass wenn Menschen sehr von Angst beherrscht sind, von Sorgen, dass sie dann nicht mehr trauen, sich Dinge nicht mehr trauen, sich nicht mehr trauen, frei zu sein. Ganz sicher ist gerade auch im politischen Sinne die Freiheit bedroht dadurch, dass extreme Ränder, die oft sehr antiliberal dann im Kern ihrer Überzeugung sind und dessen, was sie anstreben, versuchen den Menschen einzureden, dass dieses Land ganz generell seine besten Zeiten hinter sich hat und dass man sich deshalb besser doch entweder einreden lässt, dass irgendeine bestimmte Gruppe daran schuld ist und dann der Hass geschürt wird, aus der Angst dann der Hass folgt, oder dass man sich einreden lässt, dass doch alles besser war in einem goldenen Vorgestern, was es so nie gab. Ja. Und ich bin vom Gegenteil überzeugt. Ich glaube, dass die Menschheit in der Lage ist, eine immer bessere Zukunft zu erschaffen, wenn sie entschlossen die richtigen Entscheidungen dafür trifft. Und da haben wir natürlich gerade bei den großen Herausforderungen eine ganze Menge zu tun.
Ich hatte ja hier auch immer schon wieder konservative Politiker, Politikerinnen sitzen und die, wenn sie über ihre politischen Visionen sprechen, die klingen oft ganz ähnlich, fällt mir gerade auf. Was würden Sie denn sagen, wo unterscheidet sich denn so das konservative Weltbild, die Sicht auf den Menschen von dem liberalen Weltbild, das
ja,
Sie haben.
Schon im Wortsinne ist es ja, sind es geradezu Gegensätze. Konservativ kommt ja von Konservare und konservative Politiker glauben, dass erstmal alles gut so ist, wie es ist und man sehr gut begründen muss, warum sich was ändern muss. Und ich glaube, der Liberalismus hat im Kern einen großartigen Zukunftsoptimismus, der glaubt, dass das Beste noch vor uns liegen kann, wenn wir gemeinsam uns auf den Weg machen und nicht nur vor uns liegen kann, sondern vor uns liegt. Und das ist schon in der Grund Ansatz im Grundoptimismus, in der Zukunftsorientierung natürlich ganz anders. Und wir glauben ja, dass Freiheit unteilbar ist. Und deshalb glauben wir an wirtschaftliche Freiheit. Und da gibt es dann auch manche Gemeinsamkeiten, viele Gemeinsamkeiten mit dem politischen Konservativismus. Aber wir glauben eben auch an gesellschaftliche Freiheit. Und da wird es mit den Konservativen dann sehr schnell eng. Die sagen, ja, Moment mal. Also Bürgerrechte nicht so wichtig wie wer nichts zu verbergen hat, der hat doch auch nichts zu befürchten. Und warum soll hier jeder leben, lieben, wie er will und aussehen, wie er will? Da gibt es bei Konservativen ja größere Grundzurückhaltung, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Ja. Und da gibt es dann große Unterschiede.
Ist interessant, was Sie sagen. Finde ich ja irgendwie ein schöner Gedanke, ne? Dieses so, wir gucken positiv in die Zukunft und glauben, dass wir das Beste noch vor uns haben. Glauben Sie das ganz persönlich, dass wir das Allerbeste noch vor uns haben in Deutschland?
Ja, glaube ich wirklich fest.
Werden Sie da manchmal drin erschüttert in diesem Glauben? Durch eben Dinge, die jetzt passieren, Angriffskrieg, Klimakrise, so diese großen Fragen unserer Zeit?
Ja, ich glaube, dass uns einholt, wenn man sich um die großen Fragen nicht kümmert, wenn man das als gegeben annimmt. Also dieses Land hat sich jetzt jahrelang nicht drum gekümmert, die Grundlagen, sich Gedanken zu machen, was eigentlich die Grundlagen unseres Wohlstands sind. Und plötzlich wird das mit der Wirtschaft schwierig und die Menschen spüren es auch im Alltag bei der Inflation, dass sie sich vielleicht nicht mehr leisten können, mit der Familie essen zu gehen. Man hat sich jahrelang nicht drum gekümmert, einen der größten Verachter der Freiheit, Wladimir Putin, ernst zu nehmen in seiner Bedrohung. Also der hasst ja unsere Freiheit. Da haben wir uns ja als Land, jetzt mal für Deutschland kollektiv gesprochen, jahrelang nicht drum gekümmert, diese Herausforderung außen, sicherheitspolitisch, energiepolitisch ernst zu nehmen. Ja, und dann holt dich das natürlich ein, auch mit Bedrohung deiner Freiheit. Und genauso könnte man es sehen für die großen Herausforderungen, die Demografie kann uns einholen beim Rentensystem. Wenn wir uns nicht darum kümmern, die Dekarbonisierung hinzukriegen, dann holt uns beim Klima das Nichthandeln ein und dann wird aus großen Herausforderungen werden dann plötzlich große Versäumnisse und die können natürlich freiheitsbedrohend sein. Und da ich Freiheit nicht nur für uns selbst will, ich finde, man kann, wenn man über Freiheit nachdenkt, sie ja nicht nur für sich selber haben wollen, sondern auch für andere und auch andere in der Zukunft, also künftige Generationen. Deswegen ist es natürlich im Kern freiheitsgefährdend, wenn man sich nicht der Realität nicht ins Auge blickt und nicht drum kümmert, wie die großen Herausforderungen unsere Freiheit gefährden können. Aber deswegen heißt das ja noch lange nicht, dass es unmöglich ist, die zu bewältigen. Mhm. Das heißt ja nur, dass man, nur in Anführungszeichen, dass man entschlossen darüber mit Vorstellungskraft, um ein Wort von Hannah Arendt auch nochmal zu benutzen, sich drum kümmern muss als Gesellschaft. Und das ist, was ich Demokratie nennen würde, was ich politisches Tätigsein nennen würde. Und insofern erschüttern mich die Handlungsbedarfe nicht in meinem Zukunftsoptimismus, dass die Menschheit in der Lage ist, das hinzukriegen. Es kann gelingen. Und es gibt ja so viele Gelegenheiten, wo das auch uns die Vergangenheit schon beweist.
Kann es eine Welt geben, in der alle Menschen frei sind?
Ja, glaube ich, natürlich. Wir sind doch auch in der Welt, in der ich groß geworden bin, als jemand, der zur Jahrtausendwende erwachsen wurde. Also 2000 bin ich 18 geworden. Alleine zu meiner Lebzeit schon hat sich doch die Welt bei all den Gefahren des Rückschlags, bei all den Herausforderungen, die uns einholen können und die wir wieder bewältigen müssen, weil sonst natürlich die Freiheit dahin sein kann, ist die Welt doch insgesamt schon freier geworden. Mehr Menschen, die nicht mehr in bitterster Armut leben. Wenn du erstmal mit dem Existieren beschäftigt bist, dann bist du ja nicht frei, dich darum zu kümmern, nachzudenken, was sind eigentlich meine Träume und Wünsche.
Aber die Zahl der Demokratien geht ja zum Beispiel zurück.
Die Zahl der Demokratien hat seit 1990 massiv zugenommen und ist dann jetzt auf dem Rückzug, weil wir eben die Bedrohung durch Autokratien, die neuen Systemwettbewerber, angeführt durch Putin und Xi, lange nicht ernst genug genommen haben. Das ist eine dieser Rückschlagsgefahren, die ich sehe. Und gleichzeitig ist grundlegende Bildung, Analphabetisierungsquote, grundlegender Wohlstand, bitterste Armut, da ist der Fortschritt ungebrochen. Und deshalb dürfen wir jetzt eben nicht zulassen, dass aus Fortschritt, erreichtem Fortschritt seit 1990 auf dem Feld von Freiheit und Demokratie politisch gesprochen Rückschritt wird. Mhm. Klar, das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Sie sagen gerade, Sie sind so um die 2000er erwachsen geworden, Stichwort 18 geworden. Wenn wir richtig recherchiert haben, sind Sie auf dasselbe Gymnasium gegangen wie Christian Lindner.
Das stimmt. Das liegt aber einfach daran, dass Kleinstadt, Wermelskirchen, es dort nur ein Gymnasium gibt.
Ja.
Und die wahre Story ist, persönlich kennengelernt haben wir uns erst im politischen Engagement bei Julis und FDP, weil ich weiß nicht, wenn man sich daran erinnert in seiner eigenen Schulzeit, die Leute, die so 3-4 Stufen über einem waren, mit denen hatte man in der Schule nichts so viel mit zu tun. Mhm.
Genau, Christian Lindner müsste so 1998 Abitur gemacht haben, Sie so 3 Jahre später. Und es ist natürlich mittlerweile fast schon Kulturgut, dieses Snippet. Wir machen jetzt mal eine Zeitreise ins Jahr 1997 und hören nochmal dem 18-jährigen Christian Lindner zu.
Ich bin Christian Lindner und wir besuchen beide gemeinsam die Jahrgangsstufe 13 des städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen. Seit ich 14 bin, ist die FDP meine politische Heimat.
Wenn Schüler sehr aktiv sind, wenn sie leistungsbereit sind, sehr motiviert sind, wenn sie auch mal mit Krawatte in die Schule gehen müssen, dann hat das Auswirkungen auf ein pädagogisches Klima, meint man.
Unsere Maxime: Ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen.
Ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, das sage ich mir manchmal Freitagnachmittag, wenn ich einfach nicht mehr kann. Dann rufe ich mir das, rufe ich mir das
ikonische
im Kopf,
Meme. Zitat.
Genau, das ja. Meme. Wir werden gleich über Schule sprechen. Teilen Sie da die Einschätzung des 18-jährigen Christian Lindners, dass es helfen würde, wenn beispielsweise mal alle einfach mit Krawatte in die Schule kommen würden?
Nein, ich bin ja Liberaler und glaube, jeder und jede soll erstmal sich so anziehen, wie sie oder er will. Und ich bin auch nicht mit Krawatte in die Schule gegangen. Aber ich finde es auch okay, wenn andere ihre Freiheit anders definieren als Sie und ich und darauf Bock haben. Ist mir einfach ganz egal.
Wir kommen direkt mal zu Ihrer ersten Idee für Deutschland, die Sie mit der absoluten Mehrheit der FDP umsetzen würden.
Mathe, Deutsch, Geschichte. Die Fächer hatten sich ja alle in der Schule. Aber ist man damit ausreichend für die aktuellen Krisen und den echten Alltag gewappnet? Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa aus dem Jahr 2023 zeigt, 85% der Befragten sind unzufrieden mit dem deutschen Bildungssystem und glauben nicht, dass Kinder dort ausreichend auf das Leben vorbereitet werden. Denn wie man eine Steuererklärung macht, Geld für das Alter anlegt oder auch Falschinformationen von Fakten unterscheidet, lernt man in der Schule oft nicht.
Herr Vogel, was haben Sie damit gebracht?
Ich habe die Idee mitgebracht, dass, wenn ich die Möglichkeit hätte, es zu entscheiden, ich durchsetzen würde mit der absoluten Mehrheit, dass kein Mensch die Schule in Deutschland verlässt, ohne zumindest einige Stunden zwei Pflichtfächer, neue Pflichtfächer gehabt zu haben. Nämlich einmal Wirtschaft und Unternehmertum und einmal Digitales und Medienkompetenz. Mhm. Weil ich glaube, dass das zwei Schlüsselfelder sind, wenn man so gefragt wird, du hast drei Möglichkeiten für die absolute Mehrheit, dann denkt man ja, finde ich, über Themenfelder nach, die irgendwie so einen transformativen Charakter haben. Was, glaube ich, was ist wirklich ein Hebel, der was bewirkt, was dann größer wird und wächst. Und das, glaube ich, ist bei beiden Punkten der Fall. Ich habe ein bisschen gemogelt, weil natürlich absolute Mehrheit gar nicht reicht, weil das Grundgesetz ja vorschreibt, dass der Bund in der Bildung...
Föderalismus, Leute,
dass der Bund darf in der Bildung gar nicht so viel machen. Und es gäbe natürlich auch noch andere bildungspolitische Themen. Stichwort Chancengerechtigkeit, unabhängig von der Herkunft, an die man ran könnte. Aber da müsste man spätestens das Bundgrundgesetz für ändern, wenn der Bund dann noch mehr können soll. Wir machen jetzt ja diese Talentschulen, die ich ganz großartig finde, Startchancenschulen. Aber ich habe jetzt mal gesagt, okay, mit absoluter Mehrheit könnte ich das irgendwie, fände ich einen grundgesetzkonformen Weg, diese beiden Fächer durchzusetzen, und das fände ich gut.
Ich habe natürlich dann an meine Schulzeit zurückgedacht und gedacht, ja, ich hatte aber ein Fach, das heißt, hieß irgendwie Wirtschaft in irgendeiner Art. Ich glaube, in Thüringen und Bayern zum Beispiel heißt das Wirtschaft und Recht. Warum reicht das in Ihren Augen nicht?
Es gibt es in manchen Ländern, aber True Story ist, in 13 von 16 Bundesländern kannst du heute die Schule verlassen, ohne eine einzige Stunde etwas wie Wirtschaftsunterricht, egal wie es dann genau heißt, gehabt zu haben. Und ich finde das falsch, aus gleich ganz vielen Gründen.
Wer würde das unterrichten in Ihrem Modell?
Idealerweise nicht nur professionelle Didakten, also Lehrer, sondern idealerweise würde man gerade echte Unternehmerpersönlichkeiten in die Schule bringen. Deswegen habe ich auch bewusst gesagt, Wirtschaft und Unternehmertum. Ich finde es super wichtig, dass man die Grundlagen von Marktwirtschaft und unserem Wirtschaftssystem versteht. Ich glaube, es ist was dran an diesem immer wieder kommenden Spruch, ich kann Gedichte in drei Sprachen interpretieren, aber weiß nicht, wie ich eine Steuererklärung mache, so, oder was ein Versicherungsvertrag ist. Da ist was dran. Das sind so einfach so Grundbasics, glaube ich, die man im Leben haben sollte. Ich erlebe in der Debatte über Aktien immer wieder, dass zum Beispiel die Natur des Risikos und unseres Wirtschaftssystems global von vielen nicht verstanden wird, obwohl da die Jungen, ehrlich gesagt, heutzutage oft besser sind als die Älteren, aber die waren ja auch mal in der Schule. Und ich finde vor allem, wir haben so ein krasses Angestelltenland. Also, dass es überhaupt eine Option ist im Leben. Du kannst dich auch selbstständig machen. Du kannst ein Unternehmen gründen. Das kriegen zu viele Menschen nicht mit. Weil wenn die im eigenen Umfeld dann nicht irgendwelche Vorbilder haben, die selber Unternehmerpersönlichkeiten waren, dann gehen sie vielleicht ohne das drüber nachdenken, ob das überhaupt eine Option für einen selber ist aus dem Schulsystem. Das finde ich ein Problem. Und spätestens dafür braucht man echte Unternehmerinnen oder Unternehmer, die dann in die Schule kommen und sagen, hey, ich habe übrigens mich für den Weg entschieden, habe zum Beispiel eine Startup gegründet oder mich einfach selbstständig gemacht als Freelancer. Und das hat auch folgende Vorteile. Und mich macht das glücklich, weil ich selbstbestimmter bin.
Habt ihr Wirtschaft in der Schule gehabt? Schreibt uns das doch mal in diesen kleinen Antwortsticker, den ihr da gerade auf eurem Bildschirm seht. Zu diesem Vorstoß würden jetzt sicher einige sagen, naja, die FDP, das ist eine Klientelpartei, die steht der Finanzbranche in irgendeiner Art nahe, die steht Unternehmern nahe, damit werden quasi Lobbyinteressen der Wirtschaft in die Schule reingetragen.
Aber es ist ja gerade der Gedanke, dass die Wirtschaft von den Menschen gebildet und geprägt und verändert wird, die neu starten ins Erwachsenenleben. Gerne übrigens auch übrigens auf dem, als, keine Ahnung, als Zickzack-Biografie mit 45. Aber es geht ja gerade darum zu erklären, Wirtschaft ist Teil von Freiheit und du als Unternehmerin und Unternehmer kannst die prägen. Du kannst eine gute Idee haben, die als Produkt oder Dienstleistung unsere Welt verändert. Mir geht es einfach darum, das macht ja Stärke unseres Landes aus, unseren Wohlstand aus. Und in Deutschland wurden Dinge erfunden, die jedes Kind auf der ganzen Welt kennt. Das Auto, das Aspirin. Im digitalen Zeitalter allerdings so ein bisschen weniger. Irgendwie kommen immer die großen, richtig großen Mega-Innovationen, kommen jetzt oft vielleicht aus von der anderen Seite des Atlantiks oder vielleicht aus Asien. Und ich finde, das ist ein Problem. Und ich finde, jede und jeder soll einfach glücklich werden und seinen oder ihren Weg im Leben gehen. Aber diese Option, mehr Menschen zu geben, und dann ergreifen sie auch mehr, die darauf Bock haben. Und dann zu sehen, wie können Ausnahmepersönlichkeiten wie zum Beispiel Özlem Türeci und Uğur Şahin unsere Welt verändern durch das Impfstoffwunder als Unternehmerpersönlichkeiten. Die Option sollten wir doch mehr Menschen geben.
Hm. BioNTech, ne, Impfstoff-Erfinder, ist immer eine schöne Geschichte und trotzdem fühlt es sich manchmal so ein bisschen an, als ob das die eine Vorzeigegeschichte ist, wo eine Migrantin und ein Migrant quasi Deutschland so in die Welt hinausgetragen haben mit dieser Idee. Ich frage mich gerade so ein bisschen.
Aber das ist ja gerade der Gedanke.
Ja.
Wenn wir mehr Menschen diese Option mitgeben, in ihrer schon grundlegenden schulischen Ausbildung, ist ja die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass mehr sie ergreifen.
Hat die Frage, was ich nach der Schule mache, wenn ich jetzt mal so ein bisschen an meine eigene Laufbahn zurückdenke und an die meiner Freunde und Freundinnen, ich frage mich gerade, hat das wirklich was mit Schulfächern zu tun oder hat es auch viel mit der Prägung aus dem Elternhaus zu tun, mit finanziellen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen?
Ja, es hat natürlich viel mit Letzterem zu tun, aber umso wichtiger ist doch, dass wir denjenigen, die vielleicht diese Role Model Prägung gar nicht haben, dass das eine Option sein kann. Du kannst Unternehmerin oder Unternehmer werden oder auch Freelancer, dass wir denen die Option zumindest vermitteln und dass Bildungserfolg unabhängiger werden muss von finanziellen Rahmenbedingungen im Elternhaus. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das ist ein erzliberaler Gedanke. Und da müssen wir natürlich ran. Ich finde zum Beispiel jetzt großartig, ich habe es eben kurz angedeutet, dass wir jetzt nicht mehr mit der Gießkanne Geld ausgeben, sondern 20 Milliarden zusätzlich als Bund geben für die bestausgestatteten Schulen in den Stadtteilen mit den größten sozialen Herausforderungen. Das haben wir in NRW mal erfunden. Mhm. Talentschulen. Weil ich glaube, das hat zum Beispiel was eine Chance hat, Chancengerechtigkeit, wo wir als Land besonders schlecht sind, zu transformieren, zu verbessern. Aber dann kommen wir irgendwann an Bereiche, wo ich wahrscheinlich wirklich die Verfassungsänderung brauche, wenn ich hier im Bund die absolute Mehrheit habe.
Nehmen wir mal an, dieses Fach würde kommen. Was würde denn wegfallen? Wir haben ja schon so volle Lehrpläne, da beschweren sich ja immer alle drüber.
Ja, das ist natürlich die harte Frage, der ich jetzt brutal ausweiche, weil es super schwer ist, dann irgendwann zu sagen, welchem Fach könnte es ein paar Stunden weniger geben, wenn ich so an meine Schulzeit denke, fallen mir da schon so ein paar ein.
Welche wären das denn?
Physik, Chemie hätten vielleicht ein paar Stunden weniger ist auch getan, also mein Gefühl. Aber das werden jetzt ganz viele sagen, um Gottes Willen, genau da nicht. Und da kann ich mir jetzt mega gut rausmogeln, weil das ja von Land zu Land unterschiedlich ist.
Ja,
und da muss man gucken, was wird da wie bisher unterrichtet. Und irgendwo muss man natürlich wegnehmen. Aber mir ist das zweite Fach super wichtig, wozu wir unbedingt noch kommen
müssen. Zu dem kommen wir jetzt. Das nennt sich nämlich, ich lese es mal ab hier aus meinen Notizen, Digitalisierung und Medien zur Schaffung von Medienkompetenz gegen Desinformation von Putin und Co. Das Erste, was ich dazu gedacht habe, ist, es ist wahnsinnig schwer.
Letzterer Teil war natürlich Erklärung. Ich würde einfach sagen, Digitalisierung und Medienkompetenz.
Genau, ich habe schon gedacht, das ist wahnsinnig schwer, das in so einen kleinen Stundenplan zu schreiben.
Digitalisierung und Medien reicht.
Digitalisierung und Medien. Warum dieses Fach?
Erstens, weil auch das Grundkenntnisse, was ist eigentlich so ein Algorithmus? Was ist eigentlich Coden? Verlassen heute viele Menschen die Schule und haben das auch nicht mitbekommen. Und ich glaube, das ist auch gleich ein doppeltes Problem. Zum Beispiel, will ich vielleicht in dem Bereich tätig sein? Soll es ja auch mal zumindest als Option, mir macht Coden Spaß, wäre gut, wenn zumindest die Option mal ein paar Stunden vermittelt wurden. Aber noch wichtiger ist, finde ich, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich ganz grundlegend so ein Algorithmus? Mhm. Was macht der auch vielleicht mit mir, wenn er mich gedanklich lenkt? Das reflektieren zu können, ist, finde ich, in der Zeit, in der wir leben, eine Frage von mündiger Bürger oder Bürgerin sein. Und das führt weiter zu der Medienkompetenz. Ich halte das für eine Schlüsselfrage angesichts der Tatsache, was wir erleben, wie Gesellschaften gar keine gemeinsame Grundlage der Debatte mehr haben, wie in den USA, wo es ja echt eine echte Gefahr ist. Und angesichts der harten geopolitischen Desinformation und Propaganda, die Putin aktuell betreibt, was vielen gar nicht klar ist, dass wir die Menschen dafür vorbereiten müssen. Andere Länder sind da viel weiter. Im Baltikum, in Finnland, die nennen das Whole Society Approach, wird zum Beispiel auf die grundlegende Gefahr und diese Techniken, die eingesetzt werden, hingewiesen, natürlich im Bildungssystem. Und wir in Deutschland sind geradezu naiv unvorbereitet und lassen Putin hier gewähren. Und das halte ich für ein Riesenproblem.
Ja, das merke ich natürlich auch als Journalistin immer wieder. Ne? In was für unterschiedlichen Realitäten meine Altersgruppe lebt, wiederum zu Menschen, die 14, 15 15 sind, wiederum zu meinen Eltern, die auch auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen unterwegs sind, aber vielleicht auf anderen, als ich das bin.
Ja.
Und irgendwie schaffen sich alle so ihre ganz eigene Informationsrealität. Was glauben
Sie? Ja, und da zum Beispiel mal zwischen, das sind Fakten, das sind Meinungen zu unterscheiden. Mhm. Sich nicht nur am 1. April zu fragen, stimmt das überhaupt, was ich da im Internet gelesen habe? Ist das eine seriöse Quelle? Mhm. Zu verstehen, mit welchen Techniken arbeiten Trollarmeen? In welche klassischen Wege von Desinformation gibt es? Und das findet ja statt. Das bekannte Beispiel ist ja diese angebliche Kakerlakenplage oder was war es nicht? Bettwanzen. Bettwanzenplage in Paris, die komplett von Putins Trollarmeen erfunden war.
Ja, oder zumindest verstärkt wurde.
In ihrer Plagewahrnehmung. Genau. Natürlich gibt es Bettwanzen in Hotels in jeder großen Stadt.
Ja.
Aber dass man in Paris, in eine dieser angeblich dekadenten westlichen Hauptstädte nicht mehr kann, da siehst du, wo die Freiheit im Westen hinführt, alles voller Bettwanzen, das ist eine Plage, ist ein Hoax, ist aufgebauscht. Und sowas, solche Systematiken zu verstehen, um überhaupt so einen Zweifel in sich zu haben, Moment mal, wer hat da eigentlich ein Interesse dran? Mhm. Kann das stimmen? Klingt das plausibel? Basic Check, ist da aber was hier überhaupt die Quelle dieser angeblichen Statistik, die ich da lese? Sowas ist, glaube ich, konstitutiv für unsere Demokratie. Mhm. Unsere Demokratie kann scheitern, wenn die öffentliche Debatte nicht mehr gelingt.
Interessanterweise, also ich habe nämlich erst gedacht, ach ja, die jungen Leute, die sind doch da eh unterwegs. Also wenn man jemandem was nicht beibringen muss im digitalen Raum, dann sind das doch die jungen Leute. Interessanterweise gibt es Studien, die dagegen sprechen und sagen, gerade junge Leute, die damit nativ aufgewachsen sind, können nicht mehr so gut unterscheiden zwischen Fake News und guter Quelle und keiner seriösen Quelle. Ich frage mich trotzdem, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir sehen zum Beispiel auf TikTok, dass die Leute älter werden auf den Plattformen. Die Leute auf YouTube sind mittlerweile auch 50, 60. Das merken wir auch immer total. Bei Themen, bei die da oben, wenn man zum Beispiel über die AfD spricht oder über Sarah Wagenknecht, dann wird die Zielgruppe, die sich das anschaut, wahnsinnig alt auf einmal. Mhm. Und auch TikTok wird älter. Ist das nicht ein gesamtgesellschaftliches Problem?
Absolut ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem, über das wir zu wenig reden als Gesellschaft. Wir machen uns diese Dimension gar nicht klar. Wir sehen es. Ich würde sagen, eine Demokratie, eine öffentliche Debatte ist in der Gefahr, dysfunktional zu werden. Wir sehen es in einer Schwesterdemokratie in den USA. Da geht es ja nicht darum, dass es gestritten wird. Auch Polarisierung gehört wahrscheinlich dazu. Ich glaube, wird sie zu weit getrieben, aber ist wahrscheinlich Teil davon. Aber die haben ja gar keine gemeinsame Debattenbasis mehr, gar keine gemeinsame Faktenbasis mehr. Und plötzlich wird eben auch wahrheitswidrig geglaubt von relevanten Teilen der Bevölkerung, dass eine Wahl gefälscht war, was einfach objektiv Bullshit ist und natürlich Demokratie zersetzend. Wir sehen das vor unseren Augen. Wir sehen gleichzeitig, wir sind im Systemwettbewerb mit Putin und Xi und sie wenden radikal diese Instrumente an. Wir wissen das so in der außenpolitischen Debatte. Aber wir machen als Gesellschaft insgesamt, finde ich, so im Alltag, am Küchentisch, wenn ich mit meinen Eltern diskutiere und andere auch, machen wir uns, glaube ich, das Ausmaß der Bedrohung nicht klar genug. Und deshalb gilt, was für Politik immer gilt. Was der Gesetzgeber machen kann, ist meistens nicht die ganze Lösung. Meistens geht es darüber hinaus. Wir sind alle irgendwie auch gefragt.
Hm.
Oh, ja, herzlich willkommen. Das ist generell in der Politik der Fall. Aber trotzdem ist ja die Frage, was könnte der Gesetzgeber tun? Und ich glaube, so ein bisschen Tools an die Hand zu geben, ein Bewusstsein an die Hand zu geben, als Teil dessen, was wir als Grundausbildung, als Erwachsene, als mündige Bürger begreifen, das finde ich, das könnte die Politik zu dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung mindestens beitragen.
Nochmal so ein bisschen auf der Metaebene. Wir haben einmal das Thema Wirtschaft, Unternehmertum, wo Sie sagen, das ist in Deutschland nicht genug ausgeprägt.
Wir haben ja eine großartige unternehmerische Tradition, aber ich glaube, da geht noch mehr.
Und dann haben wir hier das Thema Digitalisierung oder Umgang mit digitalen Medien, wo Sie sagen, da ist ein Need in Deutschland. Warum ist das so? Warum sind wir in Deutschland an diesen Punkten nicht so gut, wie Sie das gerne hätten?
Vielleicht wegen der Stimmung, der Bereitschaft, den Blick zu heben und den Herausforderungen ins Auge zu blicken, sich vorzustellen, was da auf uns zukommt, die gering ausgeprägt war in den 10er Jahren. Also das, was wir eben diskutiert haben, haben wir eigentlich im Moment das Gefühl, dass stärker als in anderen Ländern überhaupt diese ganzen großen Herausforderungen ziemlich krass stärker auf uns zurollen, wo wir schlechter vorbereitet sind als andere. Ich habe das Gefühl, wir haben es uns in wirtschaftlich gut laufenden Jahren auch sehr gemütlich gemacht als Gesellschaft in den 2010er Jahren, so insgesamt. Vielleicht deshalb, ich glaube, in der Bildungspolitik krankt natürlich, deswegen fand ich es ja so spannend, ein bildungspolitisches Thema bei absoluter Mehrheit. Also bei dieser Frage, was würdest du tun, wenn du keine Kompromisse mehr machen müsstest, dann fiel mir sehr schnell die Bildung ein, weil ich das Gefühl hatte, da krankt wirklich das Abstellen von eigentlich erkannten Problemen krankt an den Limitationen des Föderalismus, der Gewaltenteilung, die ja super wertvoll ist, aber an der Stelle, glaube ich, ist es schon ein Problem, dass wir in der bildungspolitischen Debatte irgendwie immer um dieselben Debatten kreisen, aber nicht bei den wesentlichen Punkten vorankommen, auch wegen der Aufstellung unseres Föderalismus.
Sollten wir den im Bildungsbereich abschaffen, den Föderalismus?
Das geht schon gar nicht, weil im Grundgesetz, und unser Grundgesetz ist so großartig, dass wir es auch dann verteidigen müssen, vielleicht an der Stelle, wo Sie und ich gar nicht überzeugt wären. Es gibt es nur ganz oder gar nicht. Und das Grundgesetz hat eine Ewigkeitsgarantie für den Föderalismus. Und ich kenne keinen Staatsrechter, der sagt, hey, das kann mal so im Grundgesetz stehen, aber die Länder sind dann für nichts mehr zuständig. Ja, das klappt natürlich irgendwie nicht. Das heißt, zumindest müssten wir mal darüber nachdenken, wenn wir mehr zentrale Standards, Vorgaben in der Bildung wollen, was ich für richtig halte, und das irgendwie im Grundgesetz abbilden wollen, müssen wir wahrscheinlich drüber nachdenken, wo können die Länder vielleicht mehr Kompetenzen haben, wo es im Moment der Bund macht. Das wäre eine spannende Debatte.
Wir gehen mal weiter zu der zweiten Idee, die Sie mitgebracht haben.
Anfang dieses Jahres ist der CO2-Preis von 30 auf 45 Euro pro Tonne gestiegen, was zu höheren Kosten beim Tanken und Heizen führte. 2025 soll der Preis sogar auf 55 Euro steigen. Ein Teil dieser Preiserhöhung sollte laut des Koalitionsvertrags eigentlich den Bürger und Bürgerinnen zurückgegeben werden, um sie über das Klimageld zu entlasten. Allerdings hat der Bundesfinanzminister dem Plan eine Absage erteilt, da die Entlastung erst 2025 umsetzbar sei. Grund sei die fehlende technische Voraussetzung, um das Geld jedem Einzelnen auszuzahlen.
Herr Vogel, was haben Sie mitgebracht?
Ich glaube, es wäre ein Durchbruch bei einer der großen Herausforderungen, nämlich dass wir echt unser industrielles und technisches Leben als Gesellschaft dekarbonisieren müssen, also nicht mehr auf fossile Verbrennung abbilden müssen, weil der Klimawandel eine ernste Gefahr ist, die wir lösen müssen, auch eine Gefährdung unserer Freiheit. Glaube ich, es wäre ein echter Durchbruch, wenn wir überall den dichten Deckel eines CO2-Zertifikatehandels haben. Furchtbar technisches Wort, aber mega wichtig. Deswegen versuche ich es zu erklären mit dem dichten Deckel. Und wenn wir das Geld, was der Staat dadurch einnimmt, weil das heißt auch, dass das teurer wird, Schritt für Schritt, dass wir das zurückgeben an die Bürger über so ein Klimageld. Mhm. Das, glaube ich, wäre ein Durchbruch in der Klimapolitik. Wir kommen da voran, aber das entschlossen jetzt ins Leben zu bringen, das würde ich sofort machen, wenn ich die absolute Mehrheit hätte.
Klimageld, da klingelt es bei mir so ein bisschen. Ja. Noch aus der Vorbereitung der Bundestagswahl 2021, beziehungsweise auch in ihrer Nachbereitung.
Wir haben das damals Klimadividende genannt. Ist mir egal, wie es heißt.
Genau, ich glaube als...
Ist eigentlich schöner, Klimadividende.
Klimadividende ist auf jeden Fall FDP-iger, ja. Stand als Klimageld im Koalitionsvertrag.
Ja, steht auch.
Ist jetzt nicht da.
Ja, aus zwei Gründen. Erstens, Digitalisierung Deutschland. Es gab die technischen Voraussetzungen nicht, weil Föderalismus und mangelnde Digitalisierung dazu geführt haben, dass in Deutschland die Situation, wir 2021 alle miteinander vorgefunden haben, dass der Staat gar nicht die Möglichkeit hat, der hat gar nicht die Daten und die Verknüpfung und die technische Infrastruktur, um auf allen Konten der Bürger was zu überweisen. Weil zum Beispiel Steuerbürokratie und eben haben wir eigentlich eine IBAN von jedem Bürger gar nicht zusammenhing. So. Das wird jetzt aufgebaut und das Finanzministerium sagt, Zeit wird's, am 01.01.25 ist das da. Jetzt aber noch die zweite Frage. Das Geld, was wir über die CO2-Bepreisung einnehmen, zahlen wir das dafür aus und machen wir es was anderes? Und da ist natürlich noch ein großer Streit.
Das ist ja schon verplant eigentlich.
Ja, und ich finde, wir müssen das muss ja nicht sofort sein. Manche der Maßnahmen sind sinnvoll, aber ich glaube, wir machen zu viel, wie soll ich sagen, das verwaltet ja insbesondere der Wirtschafts- und Klimaminister und der findet ganz viele Maßnahmen, die er sinnvoll findet, die daraus gefördert werden. Und manches davon ist auch sinnvoll. Natürlich müssen wir zum Beispiel, um echte Wahlfreiheit bei klimaneutralen Autos zu haben, müssen wir Ladeinfrastruktur erstmal aufbauen. Es gibt so Durchbruchspunkte, die müssen wir technisch schaffen. Aber es ist natürlich auch sehr, glaube ich, verlockend für Politiker und in dem Fall jetzt den Wirtschafts- und Klimaminister, sagen, ja gut, ich habe hier so viel Geld, mit dem kann ich viele schöne Projekte machen, die mir wichtig sind. Und dann sind irgendwann so viele Projekte da, dass gar kein Geld mehr dafür da ist, den Bürgern auszuzahlen. Das halte ich für falsch, weil ich glaube, der CO2-Preis wird immer weiter ansteigen. Und da zu sagen, das geht nicht zulasten von euch Bürgern, sondern ihr kriegt es ausgezahlt. Und dann auch noch pro Kopf, was sehr sozial ist, weil die wir wissen aus Statistiken, dass die, die sehr viel CO2 verbrennen, dann tendenziell ein schlechtes Geschäft gemacht haben und viele gerade, die weniger Geld haben, dann sogar am Ende ein finanzielles Plus haben. Und ich finde es einfach fair. Ich glaube, das schafft Akzeptanz für die Klimapolitik und deswegen wäre es sinnvoll, das umzuschichten.
Genau, nur dass ihr mal einen Eindruck davon habt, wofür dieses Geld gerade verwendet wird. Da werden Heizungen von gefördert, Gebäudesanierung, grüne Stahlproduktion, Ladesäulen für E-Autos, haben wir gerade schon drüber gesprochen.
Aber auch Chipfabrik, Ansiedlungssubventionen und so. Es kommt viel zusammen.
Genau, da kann man auch fragen, wie sinnvoll das ist. Und nochmal zum Thema Akzeptanz. Dieses Klimageld, das wurde da reingeschrieben, das ist ja ein... Ja, das ist eine Maßnahme, um diese Transformation, die wir machen müssen, sozialverträglich zu gestalten, um denen zu sagen, die nicht so viel haben, ihr werdet unterstützt, um das mitzuleisten. Jetzt ist das immer noch nicht da und die Zahlen zeigen ja auch, dass die Akzeptanz, also dass das nicht gut ist für die gesellschaftliche Akzeptanz von Klimaschutz.
Ja, und deswegen glaube ich, wir müssen das machen. Viele dieser Maßnahmen kann man im Einzelfall immer diskutieren, sind die sinnvollen. Wahrscheinlich finden wir überall ein gutes Argument. Aber der Punkt ist, die Addition davon ist zu viel und dann ist kein Geld mehr für die Auszahlung da. Und ich finde, dann muss man sagen, okay, priorisieren. Manches davon nicht machen. Müssen die Chipfabriken alle subventioniert werden? Sind da nicht Milliarden, die wir umwidmen können? Wir haben sogar mal Kollegen von mir, Lukas Köhler hat mal einen Plan gemacht, Vorschlag gemacht, was man umwidmen könnte, damit zumindest wir anfangen mit 100 Euro Klimageld für jede Familie. Und da kann man drüber diskutieren, über die Prioritäten. Aber ich glaube, wir müssen es anfangen. Es kommt aber noch was Zweites dazu. Und das ist wichtig. Dieser dichte Deckel, dieser Zertifikatehandel ist auch was anderes, als die Politik legt den CO2-Preis fest. Und das ist erstens wichtig, weil ich glaube, Politik sollte Preise nicht festlegen. Und zweitens, weil nur wenn du es deckelst, geht es ja auf null. Also es geht ja nicht darum, dass die Dinger teurer werden. Auf dem Weg passiert das. Aber es geht darum, dass irgendwann gar kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Und das können wir ja mit den Pariser Klimazielen wunderbar verzahnen. Also es geht genau null bis Mitte des Jahrhunderts überall, wenn uns der Pariser Vertrag das auch vorschreibt. Und das ist auch eine veränderte Systematik. Im Moment machen wir es wie so eine Art CO2-Steuer.
Ich glaube, dazu müssen wir einmal diesen Emissionshandel einmal erklären. Genau. Also es geht darum, dass man in einem EU-weiten Emissionshandel Zertifikate kaufen kann. Also wenn ich ein Unternehmen bin, was viel CO2 ausstößt, dann kann ich Zertifikate kaufen.
Genau.
Um dieses CO2 legal auszuschließen. Der Plan ist, diese Zertifikate werden teurer. Folglich bin ich als Unternehmen motiviert, weniger CO2 auszustoßen.
Genau, ist eigentlich ganz einfach. Überall, wo wir CO2 ausstoßen, dürfen Unternehmen, und am Ende sind es ja Unternehmen, die zum Beispiel Anbieter sind von allem Möglichen, also die CO2-intensiv Stahl produzieren oder Treibstoffe produzieren oder wie auch immer. So, überall müssen die Zertifikate kaufen. Und wir machen in all diesen Bereichen, setzen wir eine Menge fest durch die Zertifikate, wie viel wird heute ausgestoßen. Und dann sinkt die Menge Jahr für Jahr bis auf null, wenn uns der Pariser Klimavertrag das vorschreibt. Und dann haben wir wie so eine Art dichten Deckel für CO2. Das haben wir heute nicht. Das heißt, die Menge ist gecapped. Und dieses geht schrittweise runter und wir stellen sicher, dass wir dann auf null sind, wenn wir auf null sein müssen. Und das hat einen doppelten Effekt. Erstens, es kostet was. Die Zertifikate werden gehandelt und all das. Und zweitens, es gibt die Gewissheit für alle, ey, wir können die jetzt noch kaufen, die werden auch ein bisschen teurer, aber die gehen ganz runter. Irgendwann sind sie weg. Ich muss mir für mein Geschäftsmodell, was auch immer das gerade ist, als das Unternehmen, über das wir gerade sprechen, muss mir Gedanken machen, wie dekarbonisiere ich das echt? Wie kann ich es ohne CO2 nutzen? Und die technischen Möglichkeiten sind ja heute schon da, aber dann gibt es den Anreiz, das zu tun. Und heute haben wir wie so eine Art CO2-Steuer. Der Staat legt drauf, es muss so und so viel kosten, deswegen gibst du was ab. Ich kenne kein Beispiel in der Geschichte, wo eine Steuer dazu geführt hat, dass das, was besteuert wurde, am Ende ganz verschwand. Und das ist bei CO2, industriellen CO2-Ausstoß aber nötig. Und deswegen glaube ich, dass dieser Zertifikatehandel, dieser dichte Deckel das bessere Instrument ist. Und das Geld sollten wir dann den Bürgern zurückgeben. Deswegen gehört es zusammen mit dem Klimageld.
Ja, und dieser Emissionshandel, der ist super wichtig im Kampf gegen Klimawandel. Das sagen viele, das sagen auch Grüne.
Ja.
Einige sagen aber, dass eigentlich es jetzt große Investitionen in den Markt braucht, um diese Dekarbonisierungsprojekte wirklich durchzuführen. Sie sagen, die Technologien haben wir, die sind da, aber es fehlt ja dann oft an Investitionen, oder?
Ja, aber ich glaube, das Problem in der Klimapolitik ist, dass wir eben nicht diesen konsequenten dichten Deckel in allen Sektoren heute haben. Und wenn wir den haben, dann gibt es die Gewissheit für alle, Es geht runter und es geht auf null. Ich muss, wenn ich mein Geschäft fortführen will, diese Investitionen machen. Und wenn man weiß, dass 9 von 10 Investitionen ja heute auch durch private Unternehmen vorgenommen werden, nicht durch den Staat, glaube ich, ist der entscheidende Hebel in der Klimapolitik, denen die klare Gewissheit zu geben, das ist der Pfad und er geht auf null. Und du musst dir Gedanken machen, wie du dein Geschäftsmodell umstellst. Und dann wird die Kraft der Marktwirtschaft, die ja eins ist, Innovationstreiber. Es gibt einen Rahmen und in dem Rahmen den besten Weg zu finden, den günstigsten, einfachsten, für die Bürger am günstigsten, vielleicht neuesten. Das ist, was Innovation ausmacht. Und genau da ist die Marktwirtschaft nachweislich großartig, wenn sie einen ordnungspolitischen Rahmen hat. Und genau den müssen wir auf die Klimapolitik übertragen.
Genau, wir hören hier ein starkes Plädoyer für die Marktwirtschaft als
Hast
Lösung.
Hast ja auch einen FDPler eingeladen.
Na klar, genau. Habe ich natürlich mit gerechnet. Ja. Es würde jetzt, oder es gibt Leute, die würden jetzt sagen, die Marktwirtschaft hat sich bisher nicht als fähig erwiesen, diese Klimakrise gut zu bekämpfen. Uns fehlt die Zeit, um mit den Mechanismen, die wir schon kennen, diese Klimakrise aufzuhalten.
Ich würde dagegen halten, erstens, gerade weil die Aufgabe groß ist und drängt, weil die Menschheit sich ziemlich lange Zeit gelassen hat, wo sie eigentlich schon wusste, ne? Aber bis der Pariser Vertrag kam und bis ihn alle ernst genommen haben, dauerte ja ein bisschen. Gerade weil die Zeit drängt und die Aufgabe groß ist, brauchen wir das erfolgreichste System für möglichst effiziente, möglichst günstige, möglichst innovative Umsetzung, von welchem Ziel auch immer, was es gibt. Und in der Menschheitsgeschichte ist das die Marktwirtschaft. Zweite Gegenfrage wäre, was soll denn die Alternative sein?
Degrowth, würden jetzt manche sagen. Es geht nicht immer nur Wachstumsmaximierung.
Es klappt bestimmt. Ich kann dir sagen, was dann passiert. Selbst wenn in der theoretischen Fall hier säße jetzt ein Politiker der Degrowth-Bewegung und der hätte in diesem Podcast die absolute Mehrheit und würde das durchsetzen, dass Deutschland jetzt einfach mal aufhört zu wachsen. Was übrigens ein Angriff auf die Freiheit ist, weil Wachstum entsteht ja aus der Vielfalt von Tätigsein von Menschen. Das heißt, du musst dann sehr hart Dinge ins Leben der Menschen eingreifen. Hielt ich für ganz falsch, aber unterstellt, das wäre so. Was würden die Teile der Welt wohl sagen, die noch nicht wie wir im Wohlstand leben? Die sagen, könnt ihr ja gerne machen, aber dann ohne uns. Fuck you. Eure Degrowth-Ideen im Westen gerne. Wenn Klimapolitik nicht Dekarbonisierung ist, sondern eure Zumutung an uns, dass wir gar keinen fairen Anteil am Wohlstand haben sollen und dass bei uns gar nicht die Armut weiter überwunden werden soll und dass Menschen sich im Leben auch was aufbauen können sollen, weiß ich mit Sicherheit, dass es Bereiche der Welt geben wird, die aus diesem großartigen, wertvollen Ding, wir haben einen globalen Klimavertrag geschaffen mit dem Pariser Vertrag, aussteigen werden. Und dann ist fürs Klima nichts gewonnen, weil wir können das Klima nur global, den Klimawandel nur global in den Griff bekommen. Und deswegen halte ich es erstens für falsch. Und drittes Argument, weil es, glaube ich, wichtig ist, es ist doch schon bewiesen, dass es geht, auch in den marktwirtschaftlichen Demokratien. Nicht entschlossen genug, nicht bis zum Ende.
Ich wollte gerade sagen, weil gerade erreichen sieht es ja nicht so aus, als
Stimmt.
ob dieses Abkommen
Stimmt. Aber wir schaffen es seit 1990 weniger, also unser CO2-Ausstoß ist weniger geworden und gleichzeitig ist unser Wohlstand gewachsen und wir hatten Wirtschaftswachstum. Das heißt, die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß, die ist schon bewiesen. Was wir schaffen müssen, ist, die so entschlossen voranzutreiben, dass wir unsere Klimaziele auch einhalten. Aber dass es technisch nicht möglich wäre, Marktwirtschaft von fossilem Verbrennen zu entkoppeln, der Gegenbeweis ist schon erbracht.
Ein gutes Schlusswort. Wir kommen jetzt mal zur dritten Maßnahme, die Johannes Vogel mit der absoluten Mehrheit mit der FDP durchsetzen würde. Und ich würde sagen, ist vielleicht Herr Vogels Lieblingsthema. Aber es ist nur ein Hot Take.
Nicht so krass hot, glaube ich.
Okay.
Keiner hat so richtig Lust, sich als junger Mensch mit dem Alter zu beschäftigen und schon gar nicht mit der Rente. Aktuell tun das jedoch viele, denn das derzeitige Umlageverfahren, in dem junge Arbeitende die Rente der Älteren zahlen, funktioniert durch den demografischen Wandel nicht mehr so richtig. Eine Lösungsidee der Politik: Geld in Aktien investieren, um die Rente aufzubessern. Die Bundesregierung möchte Steuergelder an der Börse anlegen lassen, unter anderem mit ihrem Rentenpaket 2. Bis Mitte der 2030er Jahre soll der Kapitalstock für das sogenannte Generationenkapital auf 200 Milliarden Euro anwachsen. Der erste Teilbetrag von 12 Milliarden Euro wird in diesem Jahr über Schulden finanziert. Ist das der Weg zur sicheren Rente?
Ja, über das Rentenpaket 2 sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Sie haben ja jetzt erstmal die Aktienrente mitgebracht. Können Sie mal ganz knapp erklären, was das bedeutet, nach schwedischem Modell?
Ja, also, wenn ich absolute Mehrheit habe und in Reinform sofort umsetzen kann, was ich will, dann machen wir es wie in Schweden. Wir haben eine gesetzliche Rente, da fließt ein Teil, fließt bisher alles ins Umlagesystem.
Umlagesystem heißt, genau. Die jetzt arbeiten, zahlen für die Rentner.
Genau, um es ganz kurz zu erklären, wenn morgen alle aufhören würden, in die Rentenkasse einzuzahlen, das ist natürlich illegal in Deutschland, aber kurz das Gedankenexperiment, wir beide würden morgen nicht mehr einzahlen, alle anderen auch, dann hätten die Rentner noch ziemlich genau einen Monat Geld. Danach würde keine Rentnerin und kein Rentner mehr in diesem Land einen Cent bekommen. Weil in unserem Rentensystem wird gar nichts angespart, sondern es wird sofort ausgegeben für die Rentner. Und was man in Rentenansprüchen erwirbt, ist das Versprechen, dass wenn man selber mal alt ist, die dann Jungen dasselbe für einen selbst tun. Und das klappt natürlich so lange gut, wie es viele Einzahler gibt, viele Jüngere und wenig Ältere. Aber worauf wir jetzt ja zulaufen ist, die Babyboomer, die Boomer gehen in Rente und plötzlich gibt es sehr viele Rentner und sehr wenig Junge. Und offensichtlich funktioniert das natürlich nicht, weil dann müssen die ja immer mehr Beiträge zahlen. So, das ist Umlage. Im Moment läuft bei uns 100% Beiträge in die Umlage. Die Schweden hatten das auch. Und die haben 2000 umgestellt und haben gesagt, wir bauen zwei Säulen auf. Ein Teil deiner Beiträge geht in die Aktienrente. Dort heißt das AP7. Also in so einen Staatsfonds. Du kannst auch Alternativen wählen, privat. Aber wenn du nichts machst, in so einen Staatsfonds. Der legt für dich auf der ganzen Welt an. 100% in Aktien. Das heißt, du wirst Unternehmensanteilseignerin oder Anteigner über deine Rente von Unternehmen auf der ganzen Welt, global, breit diversifiziert. Und da wird echt was angespart, Vermögen geschaffen, Wohlstand aufgebaut, an dem du einen Anteil hast. Und daraus kriegst du dann im Alter, an dem, was da angespart wurde, einen Teil deiner Rente. Und das Krasse ist, wir haben das mal durchrechnen lassen für Deutschland von Martin Werdings, einer der Wirtschaftsweisen, als wir das Konzept entwickelt haben. Und das ist ein bisschen der krasse Hot Take, warum habe ich das mitgebracht? Weil ich es persönlich erfunden habe und mitentwickelt habe und natürlich deswegen sehr begeistert bin von dem Konzept. Erkläre aber gleich, warum. Und Martin Werding hat das ausgerechnet und hat gezeigt, hey, wenn man das entschlossen machen würde, die Aktienrente in Deutschland, auch mit 2% unserer Beiträge, im Moment gibt es 18,6% Beiträge ins Rentensystem. Nur 2% davon in die Aktienrente und den Rest ruhig weiter in die Umlage. Was wäre da erst möglich, wenn es 3 oder 4% in der Aktienrente wären? Aber schon mit 2% gelingt Folgendes. Wenn wir dann noch einen flexiblen Renteneintritt dazu packen und ordentlich Fachkräfteeinwanderung haben, so wie Kanada und Australien, haben wir auf Dauer die Rente stabilisiert. Sie gerät uns finanziell nicht aus dem Ruder. Wir können sie uns dauerhaft leisten bis 2040, 50, 60. Und das Rentenniveau steigt sogar wieder. Die Menschen kriegen wieder mehr aus der Rente raus. Und gerade übrigens auch Geringverdiener profitieren, weil die sich im Moment natürlich gar nicht leisten können, in Aktien zu sparen. Und dann tut es das Rentensystem für sie automatisch. Mhm. Finde ich mega überzeugendes Konzept.
Mal angenommen, ich bin jetzt eine 25-jährige Angestellte, ich verdiene irgendwie durchschnittlich. Was würde das für mich ganz konkret heißen? Was würde ich, also ich würde jetzt wie in diesem Modell 2% abgeben von diesen 18% Beiträgen, die ich gerade zahle. Und dann wird das für mich angelegt an Kapitalmärkten. Was für ein Plus bringt mir das letztendlich bei meiner Rente? Wenn ich dann
Müssten wir jetzt mit einem Zinseszinsrechner und einer Rendite ausrechnen, um es auf den Euro genau sagen zu können. Aber sicher ist, dass es dir in Summe, das beweist Schweden und das beweisen die Beispielrechnungen, die wir gemacht haben, dafür sorgt, dass anders als im jetzigen System das, was du aus der gesetzlichen Rente kriegst, über die nächsten Jahre immer weiter steigt. Es wird viel diskutiert, wir kommen gleich noch zum Rentenpaket 2, ahne ich, über 48% Rentenniveau, was so gerade stabilisiert und gehalten werden soll. Dann steigt es wieder, wir kommen wieder über 50% und du kriegst quasi mehr daraus. Und wenn du dir dann noch leisten kannst, privat vielleicht auch noch in Aktien vorzusorgen, ist ja nicht die einzige Maßnahme, die wir vorschlagen. Ich glaube, wir brauchen auch so ein Altersvorsorgedepot und so, dann kommt natürlich das noch oben drauf. Aber es sorgt dafür, dass in deiner Rente real durch Innovationskraft und Schaffenskraft der Menschheit dein Geld vermehrt wird. Wie viel genau, könnten wir jetzt kurz ausrechnen, wenn du willst, aber führt vielleicht zu weit.
Vielleicht könnte
hängt übrigens auch davon ab, wie genau der Fonds erfolgreich
genau,
anlegt.
Genau, und das ist nämlich mein Punkt.
Ich ahnte, dass du darauf hinaus.
Natürlich. Eine sehr linke Kritik, muss man auch dazu sagen, eine sehr linke Kritik ist natürlich, dass man sagt, wenn ich jetzt ganz extrem bin, das gibt's ja gar nicht. Die Regierung will jetzt unser Geld verzocken. Ich glaube, Sarah Wagenknecht sprach mal von Casino-Rente. Ja. Ne?
Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so krass Quatsch ist. Erstens, wenn ich länger als 15 Jahre anlege, nicht in irgendwie eine Einzelaktie, sondern ja breit diversifiziert in Unternehmen der ganzen Welt, gibt es keinen Zeitraum in der Vergangenheit, keinen einzigen. Selbst wenn ich am Tag des letzten Börsencrashs verkauft hätte, habe ich länger als 15 Jahre angelegt, habe ich nie Verlust gemacht.
Aber das gehört auch dazu, ne, dass man sagen muss, das ist ein Modell, das rechnet,
sich
über Zeit.
Nur über Zeit, genau. Ja. Ganz sicher richtig Rendite, Gewinne, 6, 7, 8, 9, 10% sozusagen hat sich dein eingespartes Kapital vermehrt, hast du dann garantiert, wenn du 20, 30, 40 Jahre anlegst. Ja, es ist ein Modell, das rechnet sich über Zeit. Aber worüber reden wir nochmal bei der Rente? Genau, über langes Einzahlen. Deswegen eignen sich Aktien natürlich schlecht, wenn wir jetzt darüber reden würden, ich will mir in 3 Jahren irgendwas leisten, eine große Reise oder ich hätte gerne Eigentumswohnung und habe hier Geld und das spare ich an, würde ich sagen, oh, wenn du in 3, 4 Jahren brauchst, 100% Aktien, das ist ziemlich riskant. Aber solange, wenn du über Jahrzehnte ansparst, technisch gesprochen länger als 15 Jahre, ist bei Aktien das Risiko nachweislich null und die Rendite ist groß. Und deswegen sind sie gerade so gut geeignet für die Altersvorsorge. Erstes Argument technisch erklärt. Zweites Argument, ich kann es auch ein bisschen salopper machen. Casino-Rente? Zockerrente? Moment mal, Schweden? Seit wann ist denn, Skandinavien ist ja eine eher sozialdemokratisch geprägte Region in der Sozialpolitik. Die Schweden sollen jetzt die turbokapitalistischen Zocker sein? Und wir wissen es besser? Ja, angesichts unserer Rentensystem, wie schlecht das aufgestellt ist für die junge Generation, würde ich es mal ein bisschen zurückhalten. Und letztes Argument, dieselbe Sarah Wagenknecht, mit der saß ich, glaube ich, sogar schon in Talkshows, wenn es um Vermögensschere und die Reichen werden immer reicher in diesem Land geht. Und dann sagt die mir immer, die Reichen werden immer reicher, weil die sich das Sparen in Aktien leisten können. Und dieselbe Sarah Wagenknecht sagt dann in der nächsten Talkshow, wenn wir über das Rentensystem dafür sorgen, dass endlich alle davon profitieren, was ich für einen großartigen Gedanken halte, dass alle als Unternehmenseigentümer profitieren können, dass wir damit, wenn wir die Aktienkultur in Deutschland verbessern, auch über die Rente hinaus, auch endlich die Eigentums- und Vermögensschere mal schließen können. Dieselben Linken, die sagen, die Aktien machen die Reichen immer reicher, sagen, auf gar keinen Fall dürfen in der Rente davon aber alle profitieren. Was ist das denn für eine Bigotterie?
Thema persönliche Freiheit. Jetzt wird ja in Schweden oder generell, ne, wenn man in so breit gestreute Sachen investiert, da sind natürlich, ist eine Vielzahl an Unternehmen, das ist ja auch ein Teil der größeren Sicherheit.
Klar, ohne das gibt es das nicht. Ne,
genau, es ist ja keine Einzelaktie. Jetzt wird aber natürlich in diesen, ich würde mal jetzt, um es mit den Worten von Diana zu Löwen auszudrücken, in den Blumenstrauß, der sich mir da bietet an Unternehmen, wird ja zum Beispiel auch investiert in Unternehmen wie Nestle oder Tesla. Was ist, wenn ich als Individuum sage, ich möchte nicht, dass ihr in meinem Namen für mich in diese Unternehmen investiert? Weil ich finde das falsch, ethisch.
In meinem Idealbild, mit der absoluten Mehrheit, würde ich es organisieren wie in Schweden. In Schweden gibt es die, wenn du nichts machst, gehen die Beiträge in diesen Staatsfonds. Du kannst aber auch entscheiden, dass die 2% in andere Aktienfonds gehen, die von Anbietern dir angeboten werden. Was du nicht machen kannst, ist die 2% nicht in die Rente zu investieren. Und in dieser Vielfalt der Anbieter gibt es ganz sicher auch Fonds, wo du dann entscheiden kannst, wie genau die anlegen. Ich würde aber dem oder derjenigen, der das macht, raten, kurz drüber nachzudenken, ob das eine gute Idee ist, weil ich glaube, dass in der Politik man meistens scheitert, wenn man unterschiedliche Ziele mit demselben Instrument schaffen will. Wir schaffen Gesetze in diesem Land, was legal ist und was nicht. Welches Unternehmertum ist erlaubt und was nicht. Und wenn man was schlecht findet, muss man dafür kämpfen, finde ich, dass es Einschränkungen dafür gibt. Aber bei Altersvorsorge geht es eben darum, Vermögen aufzubauen. Und ich finde es legitim, in alle Unternehmen, die sich an Gesetze halten, dann zu investieren. Und es ist klug, dass dieser Staatsfonds das macht. Und auch heute gibt es in Schweden und Norwegen gewisse Vorgaben. Zum Beispiel investieren die nicht mehr in manche Geschäftsmodelle, die mit dem fossiler Energiegewinnung zusammenhängen. Sowas gehört dann dazu, dass man das diskutiert. Aber meine Vorgabe wäre, möglichst breit. Ziel ist Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Und was wir gesellschaftlich für richtig und für falsch halten, dafür gibt es andere Instrumente in der Politik. Aber ich würde jedem und jeder die Freiheit geben, zu sagen, ich wähle ein anderes Produkt, was dann vielleicht Vorgaben macht, die mir mehr passen, mit dem Risiko, dass dann vielleicht die Altersvorsorge ein bisschen geringer wird, kann jede und jeder selbst entscheiden.
Menschen, die misstrauisch dem gegenüber sind, da ist ja ein Argument auch oft, können wir uns in so volatilen Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, überhaupt darauf verlassen, dass diese Finanzmärkte immer weiter so anwachsen?
Also die Wahrheit ist, die Finanzmärkte schwanken. Die sind volatil, die gehen mal rauf und runter. Deswegen ist, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, lange Anlage so wichtig, weil du dann ja übrigens auch dann nachkaufst, wenn die gerade unten sind. Wenn das Argument gegen die Aktienrente sprechen sollte, müssten ja 2 Dinge zutreffen. Erstens, in der Umlage sei es besser. Aus den Gründen, die wir eben beschrieben haben, funktioniert die Umlage in der Demografie aber ganz sicher nicht.
Weil es zu wenig junge Leute
gibt. Weil es zu wenig junge Leute gibt. Und das heißt, es führt dazu, dass die Leute immer weniger rausbekommen aus der Rente oder der Staat immer mehr Geld dafür ausgeben muss. Heute schon ein Viertel des Bundeshaushaltes, über 100 Milliarden Rentenzuschuss. Wenn das noch immer weiter steigt, wo sollen wir dann das Geld für die Bundeswehr, für Verteidigung, für Bildung, für all das andere Wichtigere hernehmen? Oder die Beiträge, die Gefahr besteht jetzt schon, explodieren. Heute 18,6, irgendwann 22, 23, 24, 25. Wie sollen junge Leute sich das leisten? Gerade die Menschen, die vielleicht nicht so gut verdienen. Also das halte ich für unfair. Das Umlagesystem ist also ganz sicher nicht die bessere Alternative. Und jetzt mal zugespitzt den Gedanken. Wenn du sagst, ich glaube gar nicht, dass in 10, 20, 30, 40 Jahren die Auswahl der besten Unternehmen weltweit mehr wert ist als heute. Das ist ja letztlich die These. Wenn du das glaubst, erstens, machst du, glaube ich, unterstreicht das nur, wie wichtig es ist, dass wir den erklären, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, Herausforderungen zu bewältigen. Und zweitens, ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, die Menschheit kriegt das hin. Es wird gelingen, dass die Welt in 30, 40 Jahren besser dasteht und dass dann auch Unternehmen davon partizipieren und wertvoller sind als heute. Und wenn du wirklich glaubst, dass das anders ist, wenn du wirklich sozusagen Anti-Optimist, Anti-Liberaler oder Kernpessimistin bist und sagst, es geht alles vor die Hunde, dann haben wir ehrlich gesagt ganz andere Probleme als das Rentensystem. Weil dann klappt das Umlagesystem ganz sicher auch nicht mehr.
Wir müssen jetzt leider doch einmal in die harte Realität kommen.
Ist okay.
Und zwar
das ist auch die Realität.
Das ist auch die. Ja, das stimmt, das ist die Realität. Aber die Realität ist nicht, dass die FDP die absolute Mehrheit hat.
Das stimmt leider, ja. Das fällt mir auch jeden Tag aus, richtig hart.
Jeden Morgen nach dem Aufstehen.
Ich respektiere es als Demokrat, ist voll okay.
Sehr gut, da bin ich froh. Ja. Das Rentenpaket 2 wird viel besprochen. Das diskutiert die Ampel. Christian Lindner hat es jetzt ein paar Mal aufgehalten und auch gerade die junge Generation kritisiert das Rentenpaket 2 scharf. Idee dahinter ist, es gibt jetzt sowas wie eine Aktienrente, es nennt sich Generationenkapital. Ist ja aber nicht in der Größe gekommen, wie Sie das jetzt wahrscheinlich gut finden würden.
Ja, die Kritik teile ich, dass das Rentenpaket so noch nicht generationengerecht ist.
Genau, man muss nämlich dazu sagen.
Das habe ich auch öffentlich gesagt schon.
Ja, das Rentenniveau wird quasi stabilisiert auf 48% bis 2039. Und dafür steigen die Beiträge, die wir zahlen. Das heißt, ganz blöd gesagt, für junge Leute, die zahlen erstmal mehr und kriegen davon aber nichts. Das ist ja nicht generationengerecht.
Nö. Und deshalb sage ich auch, diese Haltelinie, die übrigens technisch gesprochen die Aussetzung eines des Nachhaltigkeitsfaktors ist, der wurde mal eingeführt für Generationengerechtigkeit, die muss sogar laut Koalitionsvertrag generationengerecht abgesichert sein. Und den Teil, den Hubertus Heil da ins Rentenpaket geschrieben hat, der überzeugt mich auch noch nicht, dass das generationengerecht abgesichert ist. Weil in der Tat der großartige Einstieg in die Aktienrente, das Generationenkapital ist der Einstieg in die Aktienrente. Das
aber
ist
ein sehr kleiner Einstieg, muss man sagen.
Genau, das ist sozusagen, aber ich würde schon sagen, es ist eine historische Weichenstellung, weil bisher war in Deutschland ja mit der sehr schlecht ausgeprägten Aktienkultur Aktien bei der Rente eh ganz böse vom Teufel. Also das ist jetzt durchbrochen dadurch. Aber die Frage ist ja, das, was der eine Teil des Pakets auslöst bei den Beiträgen für die Jungen an Steigerung, wird das schon abgewogen durch das Aufbauen der Aktienrente. Und da, finde ich, stimmt die Balance noch nicht. Und deshalb teile ich die Kritik. Insofern freue ich mich über jeden, der uns dabei unterstützt, weil leider hat die FDP nicht die absolute Mehrheit. Aber im Parlament gibt es auch keine Mehrheit ohne uns. Und deswegen werbe ich so dafür, dass wir an das Paket nochmal rangehen, um die generationengerechte Balance zu verbessern.
Vielleicht nochmal, um das einzuordnen. Um die Rentenlücke zu schließen, bräuchte man eigentlich 2.000 Milliarden Euro Aktienrente. Aktuell plant der Staat mit 200 Milliarden Euro. Ist also um den Faktor 10 zu klein, um diese Rentenlücke zu...
Man muss das kurz einordnen. Insgesamt bei der Rente geht es immer um riesige Zahlen.
Ja,
Heute schon die Rentenausgaben jedes Jahr sind 372 Milliarden. Nagel mich nicht auf die genaue Milliarde fest.
110 Milliarden aus dem
Steuerzuschuss
Bundeshalt, ne?
Genau.
Da reinfließen. Wenn jetzt aber in der FDP das Wissen darüber, dass das nicht generationengerecht ist, vorhanden ist, warum wird das dann mitgetragen?
Naja, also erstens, wir haben nicht die absolute Mehrheit.
Ja.
Leider.
Ja.
Deswegen respektiere ich, dass ich in der Demokratie Kompromisse machen muss und nicht das FDP-Programm, das schwedische Modell in Reihenform sofort umsetzen kann. Zweitens, leider gibt es Menschen, die von diesen Realitäten, des demografischen Wandels im Rentensystem. Ich könnte sogar aus Gründen einen alten Sozialdemokrat zitieren, auf den die Sozialdemokraten heute vielleicht noch mal stärker hören sollten. Franz Müntefering, der hat mal gesagt, das mit der Demografie und dem Umlagesystem, das kann überhaupt nicht funktionieren. Da braucht man nicht, Mathematik studiert haben, da reicht Grundschule Sauerland. Da ist was dran. So, insofern freue ich mich, wenn du und andere, viele andere die Frage stellen an Sozialdemokraten und diejenigen, die es anders sehen als ich. Und weil ich weiß, wo wir hin müssen, weil ich aber auch weiß in der Demokratie, ich habe leider die absolute Mehrheit nicht, ringen wir jetzt um einen besseren Kompromiss. Aber die gute Nachricht ist ja, es gibt ja auch Gewaltenteilung in diesem Land. Und wir als Parlamentarier sind jetzt ja noch gar nicht dran an dem Gesetz, sondern irgendwann in der nächsten Zeit wird die Regierung uns was vorlegen. Und dann haben wir die Chance zu sagen, da muss sich aber noch was ändern. Oder da muss aber noch was dazukommen. Und dann werde ich am Ende wahrscheinlich auf keinen Fall das FDP-Modell in Reinform schon haben, weil ich die absolute Mehrheit ja noch nicht habe, aber die generationengerechte Balance zu verbessern, zumindest zu verhindern, zumindest dafür zu sorgen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, das ist schon mein Ehrgeiz und vorher stimme ich auch nichts zu. Mhm.
Ja, wir erleben das immer bei dir da oben, dass sehr viele Menschen darüber sehr sauer sind, eben junge Menschen, wie das jetzt gerade läuft. Und ich frage mich dabei immer, und das fragen auch viele aus der Community, müsste es für ein wirklich gerechtes System nicht auch Fakt sein, dass einfach mehr Menschen einzahlen? Also Selbstständige, Beamte etc.
Ja, das wird oft gesagt. Und jetzt müssen wir ganz kurz differenzieren. Bringt es was bei der Demografie oder finden wir es insgesamt fair? Ganz kurz für die Demografie. Für die Demografie würde es das die Herausforderung im System sogar größer machen, wenn wir jetzt alle, die heute nicht einzahlen, da reinzwingen. Warum? Selbstständige und so, Architekten, die heute nicht einzahlen müssen, Handwerker, weil Handwerker ist kompliziert, schlechtes Beispiel, weil die teilweise in die Gesetzierente einzahlen. Bleiben wir bei Architekten oder Ärzten oder wem auch immer und Ärztinnen. Die haben heute schon ein kapitalgedecktes System. Die jetzt ins hundertprozentige Umlagesystem zu bringen, verschlechtert die Lage, weil da haben wir größere demografische Probleme. Bei den Beamten ist auch so, dass die sogar von der Altersstruktur her quasi fürs System schlechter sind, was so die Boomer-Schwerpunkthaftigkeit ihrer Altersstruktur angeht, dass wenn die einzahlen, weil wenn die einzahlen, erwerben die ja auch Ansprüche, dann ist auch sogar die demografische Last des Systems noch größer. Das heißt, mit Blick auf die Rentenreform und den demografischen Wandel für die Jüngeren bringt mehr Einzahler gar nichts. Man kann trotzdem dafür sein, im Sinne von, ist einfach fairer, wenn alle einzahlen. Da bin ich gar nicht anderer Meinung. Aber ich bin der Meinung, dass es ganz falsch wäre, wenn es dafür politische Mehrheiten gibt. Dafür brauchst du nämlich Mehrheiten übrigens auch in allen Ländern gleichzeitig. Wenn es die gibt, mache ich sofort mit. Nur auf keinen Fall ein System, was nicht generationsstabil ist. Hm. Die Reform müssen wir schon vorher auf jeden Fall hinkriegen.
Hm. Wir sind gespannt und mit Blick auf die Uhr müssen wir auch so ein bisschen zum Ende kommen. Ich habe hier noch, wir machen jetzt einen harten Cut. Wir werden das Rentenproblem nicht lösen wahrscheinlich heute.
Leider.
An diesem Nachmittag. Und zwar ist die FDP, es wird oft vorgeworfen, Klientelpartei. Es gibt gewisse Vorurteile auch im digitalen Raum, würde ich sagen, gegenüber ihrer Partei, gegenüber vielleicht auch der Jugendorganisation. Und deswegen habe ich hier nochmal so ein kleines, ich habe noch nie Spiel vorbereitet. Ich werde jetzt Sätze vorlesen und Sie müssen dann sagen, ob Sie das schon mal so oder so ähnlich gemacht haben.
Okay.
Können sich dann kurz zu äußern. Kurz, ne? Ist ja ein kleines Spiel. Mhm. Ich habe noch nie beim Wort Blockchain so getan, als wüsste ich genau, wie das funktioniert.
Doch, habe ich schon und habe mir von einem Kollegen mal ausführlich erklären lassen, der sich da auskennt. Und ich glaube, ich habe es jetzt so halb verstanden.
Okay, gut. Ja. Wahrscheinlich uns das jetzt zu erklären, würde es sprengen, aber darum geht es ja auch nicht.
Aber erst danach habe ich gesagt, vorher habe ich gesagt,
Okay. Ja. Ich habe noch nie einem Parteikollegen erklärt, dass Digitalisierung nicht nur das Einrichten eines Facebook-Profils bedeutet.
Doch, das habe ich schon.
Ja? Ja. Wem?
Egal, kennt ihr nicht.
Ich habe noch nie in einer Diskussion über soziale Gerechtigkeit behauptet, dass der freie Markt alle Probleme lösen wird.
Alle Probleme, glaube ich, habe ich wirklich noch nie gesagt. Aber viele Probleme löst er.
Es ist auf jeden Fall ein Optimismus erkennbar durch dieses Gespräch. Ich habe noch nie während einer bezahlten Kreuzfahrt über die Heizkosten anderer gelacht.
Habe ich noch nie.
Nee?
Ich war überhaupt noch nie auf einer Kreuzfahrt.
Noch nie auf einer Kreuzfahrt. Never. Was machen Sie denn für Urlaub?
Unterschiedlich, aber ich fahre gerne nach Frankreich zum Beispiel. Mhm. Das liebe ich sehr, Südfrankreich. Mhm. Aber da muss ich nicht per Schiff hinfahren.
Nee, da kann man auch anders hinkommen. Wir nehmen mal an, Sie sind jetzt auf dem Weg nach Frankreich mit Ihrer Familie, vielleicht der Hund dabei, ich weiß es nicht.
Haben wir schon gemacht.
Ja, schön. Welcher Song läuft dann?
Okay, Sia, Bird Set Free.
Alles klar. Ja. Johannes Vogel in der absoluten Mehrheit. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Und danke, dass ihr uns zugehört habt. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hey True Crime-Fans, willkommen beim Der Fall-Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt.
Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen?
Klar.
Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt.
Hört rein in den Funk-Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.